Ja, zuallererst begrüße ich euch auch ganz herzlich. Ich freue mich wirklich, bei euch heute dabei sein zu dürfen, mit euch gemeinsam in Gottes Wort zu schauen, auf Gott zu hören. Auch gerade bei diesem herausfordernden Thema. Wie bereits erwähnt, die Predigt heißt, wenn der Tod anklopft und Hoffnung auflebt. Und ich möchte euch heute in zwei Ereignisse mit hineinnehmen, die sich in meiner Vergangenheit, in meiner etwas später liegenden Vergangenheit und in meiner unmittelbaren Vergangenheit ereignet haben. Ist an. Okay. Okay, ja. Und zwar nehme ich euch mit an den 23.10.2019, 18.21 Uhr. An dem Abend ereilte mich eine Nachricht und die lautete wie folgt: Benny hat es nicht geschafft. Er ist in der Ewigkeit. Benny ist der Bruder von meiner besten Freundin, ist der Schwager von meinem besten Freund und ist im Alter von 17 Jahren beim Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Zwei Wochen vor seinem Tod redeten wir noch darüber, wie wir unser Leben für Jesus gestalten können, wie wir Sachen für Gott in Bewegung bringen können. Und dann saß ich da abends in meinem Zimmer hier in Gießen und krieg diese Nachricht von 200 Kilometer entfernt von mir: Benny hat es nicht geschafft. Er ist in die Ewigkeit gegangen. Am 11.10., jetzt vor sehr kurzem, vor einem Monat, erreichte mich folgende Nachricht. Fast wortgleich: Tobi hat es leider nicht geschafft. Tobi war ein Freund von mir, war der Bruder von einem meiner besten Freunde und der andere Bruder von Tobi, mit dem habe ich jahrelang jetzt Jüngerschaft gemacht, Mentoring gemacht. Und Tobi ist im Alter von 27 Jahren verstorben. Er hat sich auf die Bundeswehr vorbereitet, hat vor einem Monat geheiratet und war vom Joggen auf dem Weg nach Hause einfach zusammengebrochen und verstorben. Ihr Lieben, der Tod, er kommt über uns, ohne dass er sich ankündigt. Er kommt einfach in unser Leben, er bricht hinein in unsere Wirklichkeit und reißt einen lieben Menschen einfach heraus. Und Mose hat recht, wenn er im Psalm 90 sagt, in Versen 9 und 10, alle unsere Tage schwinden durch dein Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Gedanken. Die Tage unserer Jahre, es sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt er vorüber und wir fliegen dahin. Mose, er gebraucht hier diese Worte von schwinden, wie ein Gedanke, schnell eilt es vorüber. Genau das beschreibt auch unser Leben. Wenn man mit älteren Menschen redet, dann sagen sie: Wow, ich bin 70 Jahre und das Leben war wie ein Hauch vorbei. Und ich muss sagen, ich bin jetzt 26 Jahre und für mich fühlt es sich genauso an. Also 26 Jahre sind wie ein Fingerschnips vorbeigegangen. Das Leben ist wirklich ein Hauch. Und der Tod ist wie ein unbändiges Raubtier, das sich den Weg zu jedem von uns bahnt. Und wir wollen heute deswegen über diese Thematik nachdenken. Tod und Sterben. Es gibt zwei Studien in relativ naher Vergangenheit, die zum Ausdruck bringen, wie die Menschen in unserer Zeit mit diesem Thema umgehen. Also was ist der Tod für sie? Und in dem Artikel der Uni Hohhain, da heißt es: Von Tod und Sterben bleiben ein Tabu. Die meisten Menschen lehnen es ab, sich überhaupt damit zu beschäftigen. 75% der Männer verdrängen das komplett und 63% der Frauen verdrängen dieses Thema vom Sterben. Es bereitet einem Unbehagen. Und die Körber-Stiftung in einer anderen Studie, die bringt zum Ausdruck, so in Zahlen, sehr plastisch: 2018 sind täglich 2600 Menschen gestorben, gestern, vorgestern, vorvorgestern, innerhalb eines Jahres circa 1 Million oder knapp über 1 Million. Und 75% der Befragten sagen, dieses Thema, das schieben wir eigentlich vor uns her, damit wollen wir uns nicht auseinandersetzen. Und genau das ist ja unser Problem. Wir stellen uns dieser Realität nicht. Und ich möchte dir diese Frage stellen, wenn der Tod anklopft und deinen Namen trägt, was macht das mit dir? Was passiert in dir? Bereitet es Unbehagen, so ein Unwohlsein, dass mein Name eines Tages auf einem Grabstein stehen wird? Dass ich herausgerissen werde aus dem Leben meiner Lieben? Was macht das mit dir? Was macht das mit mir? Gibt es Hoffnung in Bezug auf dieses Thema? Gibt es eine Zuversicht? Gibt es etwas, was den Tod überdauert? Was den Tod überwindet? Eine Zuversicht, der den Tod zu einer Tür in etwas Besseres macht? Und in dem Bibelabschnitt, den wir heute betrachten werden, geht es genau darum. Wir werden mit hineingenommen in eine Tragödie. In eine familiäre Tragödie und bekommen Einblick auf der einen Seite, wie man als Mensch umgehen darf mit Leid, mit dem Thema Tod. Und auf der anderen Seite, wie Gott tröstet, wie Gott Mut zuspricht, wie Gott Hoffnung gibt. Und ich lade euch ein, mit mir den Text aufzuschlagen. Johannes 11. Das ganze Kapitel werden wir heute betrachten, aber auszugsweise, weil 54 Verse in einer halben Stunde nicht machbar sind, werden wir uns auszugsweise mit diesem Text beschäftigen. Und wir wollen diesen Text, Johannes Kapitel 11, in 4 Abschnitte gliedern. Erstens, ein unerhörter Hilferuf. Ein unerhörter Hilferuf. Ich lese nochmal die ersten 6 Verse. Dort heißt es, es war aber ein gewisser krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Ein unerhörter Hilferuf. Wir werden hier mit hineingenommen in ein Familiendrama, in eine Tragödie, wo 3 Personen uns begegnen, Maria, Martha und Lazarus. 2 Schwestern, 1 Bruder. Und diese 2 Schwestern erleben in ihrer Familie, wie da ihr lieber Bruder einfach krank wird. Und sie sehen zu und sie können nichts machen, sie können nicht helfen, sie können nicht eingreifen. Sie können ihm keine Gesundheit schenken. Aber sie erinnern sich, da gibt es doch eine Hoffnung. Wir kennen doch da einen, der helfen kann. Wir sind seit Jahren in Beziehung miteinander. Und so rufen sie, Vers 3, Herr, siehe, den du lieb hast, ist krank. Da ist einer, Jesus, den hast du doch lieb. Dessen Freund bist du doch. Komm und hilf ihm. Wir müssen ja auch sagen, also wenn ich in meiner Familie, in meiner Verwandtschaft, in meinem Freundeskreis oder in meiner Gemeinde einen Arzt kennen würde, der vom Fach überragend ist, dann würde ich doch Mut fassen, dann würde ich doch Hoffnung fassen. Den würde ich sofort anrufen und sagen, mein Bruder, meine Mutter, mein Vater, sie sind krank, sie sind in einer Notlage, komm und hilf. Und denken, er kann doch helfen. Und hier ist es so, hier ist der Arzt aller Ärzte, Jesus, der schon so viele vor Lazarus gesund gemacht hat, wo Maria und Martha das gesehen und erlebt haben. Und sie rufen zuversichtlich, Herr, den du lieb hast, er ist krank, komm und hilf. Wie würde es dir gehen, wenn dir dieser Anruf ergehen würde? Wenn du die Person sein würdest, die zur Hilfe gerufen werden würde, wenn bei dir im Umkreis jemand wäre, dem es schlecht ginge. Wir würden doch alles so irgendwie in Bewegung setzen. Wir würden uns auf die Reise begeben dorthin. Wir würden dieser Person nahe sein wollen, ihr beistehen wollen, nicht wahr? Und Jesus handelt hier anders. Er hört diesen Hilferuf nicht. Es ereignet sich ein Drama. Jesus schweigt. Weder kommt er der Bitte nach, noch verantwortet er sich gegenüber Maria und Martha in dieser Situation. Und diese Frage kann ja uns aufkommen, ist Jesus liebevoll gegenüber seinen Freunden, wenn er einfach schweigt und da wegbleibt? Und der Text macht unmissverständlich deutlich, dieser Gedanke soll fern von uns bleiben, weil der Vers 3 und der Vers 5 uns deutlich machen, Jesus liebt diese Leute. Jesus hat Beziehung mit diesen Leuten. Aber er bringt einen Grund auf, der uns erstmal schleierhaft bleibt, was er damit meint. Vers 4, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Damit der Sohn Gottes verherrlicht werde. Im Laufe des Textes wird sich das noch entfalten, aber ich möchte dir diese Frage stellen, kennst du das in deinem Leben? Dass du in Krisen gerätst, dass du in Nöte gerätst, dass vielleicht da auch ein lieber Mensch wegbricht. Und du rufst zu Jesus, Jesus, hilf mir. Schenk Heilung. Schenk Kraft. Schenk Lösungen. Und Jesus schweigt. Es kommt keine Antwort. Es scheint so, als ob Jesus sich irgendwie hinter den Wolken versteckt hat. Und hier geht es wie den Jüngern auf dem stürmischen See, wo Jesus oben auf dem Berg betete, fernab von ihnen. Jesus sieht mich nicht, Jesus liebt mich nicht. Wo ist Jesus? Ich denke, wir alle kennen das, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, schon eine Weile. Solche Augenblicke, wo es still ist. Aber diese ersten Verse machen deutlich, du kannst Jesus vertrauen. Jesus, er sieht, Jesus hört von deiner Not. Und auch wenn er wegbleibt, bleibt dieses eine festzuhalten, um der Herrlichkeit Gottes willen, bleibt er zunächst im Hintergrund. Er liebt dich wirklich, aber er will dir auch etwas beibringen durch die Situationen, in denen du steckst. Wir kommen zum zweiten Abschnitt, zu dieser trostlosen Szene. Dort heißt es nämlich in den Versen 17 bis 20, als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Lazarus war gestorben. Bethanien aber war nah bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Viele von den Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Maria aber saß im Haus. Nachdem wir diesen unerhörten Hilferuf gesehen haben, ereignet sich das Drama tatsächlich. Es kommt zu diesem Klimax, zu diesem Gipfel. Lazarus stirbt, Jesus war nicht da. Und Trauer bricht ein über dieses Haus, diese Familie. Und sie werden getröstet von verschiedenen Menschen. Damals war es üblich, dass wenn jemand im Dorf beispielsweise verstorben ist, dass Leute herzukamen aus dem Dorf und auch tagelang an der Seite der Trauernden waren. Und sie trösteten Maria und Martha, umgaben sie mit Liebe. Aber in dieser Szene begegnet uns Maria, die völlig entgeistert einfach da sitzt. Martha, sie hört von Jesus und Jesus, unser Freund, er kommt. Und sie begibt sich auf diesen Weg zu ihm. Aber Maria, sie scheint völlig verzweifelt zu sein. Völlig fertig zu sein mit der Situation. Sie sitzt einfach da. kein Trost hilft, kein Zuspruch erreicht ihr Herz. Und wie kann man auch den Verlust eines lieben Menschen beiseite tun? Wie kann man wirklich diesem Menschen helfen mit lieben Worten? Weil der Mensch kommt ja nicht zurück. Wer kann echten Trost in dieser Situation geben? Maria, sie sitzt da. Und Martha, ihre Schwester, sie begibt sich aber auf den Weg. Martha begibt sich hin zu Jesus mit ihrer Not. Sie hört, er kommt. Und so kommen wir zu einem dritten Punkt, eine trostlose Frau. Eine trostlose Frau. Johannes 11, 20 bis 22. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Martha, sie läuft zu Jesus. Und hier können wir drei Dinge von Martha lernen. Erstens, Martha hatte ein solides Fundament, hatte einen grundlegenden Glauben. Sie hatte bereits ein Vertrauen in Jesus. Sie war mit Jesus schon eine ganze Weile unterwegs. Sie sah, wie Jesus Kranke heilte. Sie sah, wie Jesus Menschen liebte. Sie sah, wie Jesus predigte, vollmächtig, kraftvoll und verändernd. Sie merkte, dieser Jesus, mit dem ich es zu tun habe, der ist nicht wie die anderen. Und sie setzte bereits ihr Vertrauen in ihn hinein. Das wird sehr deutlich, wenn sie sagt: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre was passiert. Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre Lazarus nicht gestorben, dann hättest du ihn gesund gemacht. Da war ein Vertrauen in Jesus. Das Zweite, was hier deutlich wird, ist, Martha ist ehrlich in ihrem Leid, in ihrem Kummer, in ihrem Schmerz gegenüber Jesus. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder noch am Leben. Sie schüttet ihm ihr Leid aus. Sie bringt ihre Klage vor ihm zur Geltung. Und darin schwingt auch ein Stück Anklage mit. Wo warst du, Jesus? Ihr Lieben, hier lernen wir etwas sehr Wichtiges. Der Großteil der Psalmen sind Klagepsalmen. David schüttet sein Herz vor Gott aus, aber David ringt auch mit Gott. Er bringt sein Unverständnis vor Gott zum Ausdruck. Er bringt teilweise auch Anklage vor Gott. Und Gott hält das aus. Jesus hält das aus, wenn wir mit der Situation am Ende sind, wenn wir nicht weiterkommen, wenn wir verzweifelt und überfordert sind, dann können wir zu Jesus kommen und ihm das alles sagen, was wir nicht verstehen. Und können ihm auch sagen: Wieso lässt du das zu? Ich verstehe das nicht. Jesus lässt das zu. Und das Wichtigste hierbei ist, wenn wir das machen, wenn wir das praktizieren, dass wir es tun wie Martha. Wir können auf der einen Seite in die Selbsttherapie gehen, wenn Krisen und Nöte in unser Leben hineinbrechen und uns selbst predigen und sagen: Ah, Gott ist so ungerecht und Gott lässt dies und jenes zu und Gott macht das und das. Oder wir gehen in die Therapie Gottes, in das Therapiezimmer Gottes, in das Therapiezimmer Jesu, wo wir das vor ihm zum Ausdruck bringen, wo wir in seine Gegenwart treten und mit der Situation ringen, nicht mit uns selber, sondern in der Gegenwart Jesu. Das eine bewirkt Frust, bewirkt Unglauben gegenüber der Güte Gottes. Das andere bewirkt Freiheit, bewirkt Frieden. Und dazu kommen wir gleich. Das Dritte, was wir lernen können, neben diesem Ringen und diesem grundlegenden Vertrauen ist wiederum der Vers 22. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Am Anfang war dieses grundlegende Vertrauen in Jesus, das da war. Und dann kommt die Klage, wo sie ihm das alles zum Ausdruck bringt, was sie empfindet und fühlt und nicht versteht. Und geht dann zum dritten über, dass diese Situation ihren Glauben an Jesus nicht zunichte gemacht hat. Ihr Glaube hat nicht Schiffbruch erlitten, wie das Neue Testament es sagt, sondern Jesus, ich verstehe das alles nicht, aber ich halte trotzdem an dir fest. Ich weiß, dass du mit dem Vater im Himmel verbunden bist, dass du eine enge, intime Beziehung mit ihm hast. Was irgend du von Gott erbitten magst, Gott gibt es dir. Du bist in Beziehung mit Gott und ich vertraue dir, dass du noch helfen kannst, dass du trösten kannst. Was sie aber nicht glaubte zu diesem Zeitpunkt war, dass Jesus Lazarus aus dem Tod heraufholen würde. Gerade der Vers 39 macht das deutlich, wo sie sagt, als der Stein hinweggenommen wird, nein, lass das, weil der ist tot, der stinkt. Ja, sie glaubte, dass Jesus trösten kann, aber nicht in diesem Augenblick, dass er Lazarus vom Tod auferwecken kann. Diese drei Punkte wollen wir lernen. Grundlegendes Vertrauen, das auch Klage und Unverständnis und so vor Gott bringt, aber nicht in Unglauben endet, aufgrund der Situation. Sie hat im Vorfeld gelernt, wer Jesus ist, und das hat sie getragen in dem, wo sie dann letztendlich steckte, wo sie durchgehen musste. Aber wir kommen zu dem letzten Punkt. Und das ist ein tröstender Christus, ein tröstender Jesus. Wir haben dieses Familiendrama gesehen, diese schreckliche Tragödie, in die Jesus jetzt hineintritt. Jesus erhält es aus, was Martha ihm bringt, und später wird Maria ihm genau dasselbe bringen und erhält es wiederum aus. Aber nicht allein hält er es aus, sondern er will trösten, er will helfen, er will die Hand ausstrecken in dieser Situation. Und der erste Punkt, wodurch Jesus tröstet, ist Trost durch Offenbarung. Trost durch Offenbarung. Ich lese 23 bis 25, bis 26. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Trost durch Offenbarung. Jesus tritt hinein in diese notvolle Situation und er beantwortet Marthas Frage nicht. Wo warst du? Wie konnte das alles passieren? Aber was er tut ist: Martha, ich möchte dir zeigen, wer ich bin. Ich möchte dir etwas von meinem Wesen mitteilen. Und zwar, ich bin die Auferstehung und das Leben. Martha, sie glaubte an die Auferstehung. Im Judentum war es eine gängige Lehre der Rabbis, der Pharisäer. Es gibt am Ende der Tage eine Auferstehung. Und auch das Buch Daniel redet unter anderem im Alten Testament explizit davon, von dieser Auferstehung. Und auch Martha glaubt daran, es gibt diese Auferstehung. Und als Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen, legt sie ein Bekenntnis ab. So wie wir manchmal gemeinsam ein Bekenntnis sprechen. Ich glaube an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und so weiter. Man legt ein Bekenntnis ab. Aber was Jesus hier macht, ist: Martha, ich bin das Bekenntnis. Ich bin der Inhalt dieses Bekenntnisses, ich bin die Summe dessen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus will ihr etwas mitteilen von sich selbst. Vorher hat sie Verschiedenes von ihm bereits gelernt und mitbekommen. Er ist der gute Hirte. Er ist das Licht der Welt. Er ist noch vieles mehr. Und in dieser Situation gebraucht Jesus das Leid, um ihr etwas von sich mitzuteilen, was sie vorher nicht kannte von ihm, was sie vorher nicht wusste von ihm. Nicht, dass das Leid unbedingt sein musste, aber Gott gebraucht das Leid, um sich zu offenbaren, sich tröstend zu zeigen, Hoffnung zu geben in dieser Situation. Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus macht hier deutlich, wer an mich glaubt. Lazarus hat an mich geglaubt, du glaubst an mich. Du wirst Leben haben, du wirst nicht sterben. Der Tod ist nicht das Ende. Und ich möchte dir diese Frage stellen, die Jesus am Ende Martha gestellt hat. Glaubst du dies? Glaubst du dies, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Dass der Tod für dich nicht das Ende bedeutet, sondern dass der Tod heißt, heimzugehen, nach Hause zu gehen, zu Jesus zu gehen. Benny, als er mit 17 diesen Unfall hatte, 2 Wochen davor haben wir noch über Jesus gesprochen. Und so schwer das auch einen getroffen hat, wusste man, ich bin die Auferstehung und das Leben, hat er gesagt, Jesus. Und weil Jesus lebt, wird Benny leben. Und weil Jesus lebt, werde auch ich leben, wenn ich sterbe. Jesus verschlingt den Tod in sich selbst, mit seinem Tod. So lehrt es Hebräer 2, dass er den Tod hinabgeht und diesen zunichte macht durch seinen Tod. Jesus tröstet dadurch. Es gibt Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Glaubst du dies? Der zweite Punkt, wodurch Jesus tröstet, ist Trost durch Mitgefühl. Trost durch Mitgefühl. Jesus, er beweist, dass er Gott im Fleisch ist. Er beweist in diesem Augenblick, dass das Wort wahr ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus wurde Mensch wie du und ich. Mit Emotionen, mit Empfindungen, mit Gefühlen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen sie zu ihm, sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Jesus weinte. Er war in diese Situation hineingekommen und er sieht dieses Leid, das diese Menschen empfinden. Und er hat Mitgefühl, er trauert, er weint mit ihnen. Er weint nicht wegen Lazarus. Lazarus würde er gleich aus dem Tod heraufholen, das wusste er. Aber er sieht, was Sünde mit dem Menschen macht, Sünde tötet. Warum sterben Menschen? Weil wir unter der Sünde sind. Und der Tod ist das Schicksal von jedem von uns. Ist die Endstation von jedem von uns. Und Jesus sieht das und wir müssen hier vor allen Dingen das eine Wort berücksichtigen, seufzte tief. Eigentlich bedeutet es, er ergrimmte, er wurde innerlich zornig, böse wurde er über die Situation. Jesus sieht, was Sünde macht und auf der einen Seite ist dieses Leid und diese Trauer und dieses Mitgefühl und dieser, ja, diese Liebe zu den Menschen. Auf der anderen Seite sieht er, was Sünde macht und er ist böse darüber. Er ergrimmt innerlich darüber, was Sünde macht Er erzürnt und trauert über das, was er selbst in wenigen Tagen erleben wird am Kreuz, wo er für uns alle in den Tod gehen wird. Jesus sieht das alles und er weint mit. Und wisst ihr, was er dadurch zum Ausdruck bringt? Erstens, Hebräer 4, Jesus ist einer, der Mitleid hat. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern, der Hebräerbriefschreiber entfaltet das, wir haben einen im Himmel bei Gott dem Vater, der fühlt das, der empfindet das. Wenn du weinst, er weiß, wie sich das anfühlt. Wenn du Schmerz empfindest, er weiß, wie es ist, jemand Liebes zu verlieren. Wenn jemand in den Tod geht, er weiß, wie es ist, zu sterben. Jesus hat Mitleid. Er hat mit dir Mitleid in deinem Trost, in deiner Situation, in deiner Krise. Er weint auch mit dir in deinem Schmerz, wenn du ein Gottes Kind bist. Und dadurch will er trösten und macht uns dadurch auch das beste Vorbild, wie wir sein sollten. In Römer Kapitel 12 heißt es, freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Jesus hat uns das vorgelebt, was es heißt, Anteilnahme gegenüber den Leidenden, den Trauernden zu zeigen. Er weinte mit. Weinst du mit denen mit, die in Krisen geraten, die in Schwierigkeiten stecken, die ihren lieben Menschen verlieren? Wir sind eingeladen dazu, Jesus wiederzuspiegeln, auch in dem Leid. Wir können trösten, dadurch, dass wir Anteilnahme zeigen. Und wir kommen zum letzten Punkt, ein tröstender Christus. Johannes 11, 39 bis 44. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester der Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ersten Vers, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Das Grundvertrauen, das Martha hatte, wird nicht enttäuscht. Was immer du zum Vater bitten wirst, er wird es dir geben. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden und sein Gesicht mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihm, macht ihn los und lasst ihn gehen. Jesus tröstet durch Handeln. Jesus greift ein in die Situation. Und bevor ich das theologisch noch einmal aufrolle, was er hier auch sagt und macht, möchte ich dich und mich herausfordern, einmal zu durchdenken, was es heißt, dass Jesus handelt. In dieser Situation handelt Jesus, indem er einen Toten zum Leben auferweckt. Er tröstet Maria und Martha dadurch, dass er den lieben Menschen zurück ins Leben holt. Wir können das nicht. Wir können den Verlust des anderen nicht gut machen. Aber wir können der helfende und handelnde Arm Gottes sein im Leben anderer. Wir können diejenigen sein, die Gott gebraucht, um unsere Mitmenschen, unsere Geschwister in der Gemeinde zu trösten, für sie zu beten, ihnen beizustehen, sie zu umsorgen, sei es finanzieller Art, sei es mit unserer Zeit, mit unserem Gebet, mit Essen, wenn sie in Schwierigkeiten, in Nöten sind, wenn da ein Trauerfall, ein Todesfall in der Familie ist. Wir können dieser handelnde Arm Gottes sein im Leben anderer. Und dazu sind wir eingeladen, dass wir dadurch Jesu Trost widerspiegeln im Leben anderer. Aber was will dieser Text auch uns deutlich machen? dass Jesus Gott ist tatsächlich, dass er tatsächlich ist, wer er behauptet hat zu sein. Ich bin die Auferstehung und das Leben und Jesus steht da am Grab und beweist es, indem er hineinruft in das Grab und sagt, Lazarus, komm heraus. Manche Ausleger sagen an dieser Stelle, hätte Jesus einfach nur gesagt, Tote kommt heraus, dann würden aus allen umliegenden Grüften die Toten rauskommen. Warum? Weil Jesus so eine Macht hat, weil er der Herr des Lebens und des Todes ist. Wie es in Offenbarung vorher vorgelesen war, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich war tot und bin lebendig. Jesus ist Herr darüber. Er hat diese Macht. Und er beweist es hier, dass wir glauben, dass er diese Macht hat. Zweiter Punkt. Der du hier sitzt und glaubst an Jesus, der du eine Beziehung mit Jesus hast, der du Buße getan hast und mit Jesus unterwegs bist, wie kommt es dazu, dass es zu diesem Leben mit Jesus kam? Weil da ein Jesus ist, der Kraft hat, nicht nur den physisch Toten zum Leben zu holen, sondern auch den geistlich Toten, der du heute hier sitzt und glaubst. Jesus sprach zu dir, komm herauf aus deinem geistlichen Tod und du kamst herauf. Und der du hier sitzt und Jesus nicht kennst, das wünsche ich dir, dass du das erlebst, dass du heraufgeholt wirst, heraufkommst aus dem geistlichen Tod, dass du das glaubst, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Und der letzte Punkt, und damit sind wir schon auf der Endreise, Jesus macht dir ein Exempel. So wie er hier bei Lazarus den Toten aus dem Grab rief, wird er es eines Tages mit dir und mir tun, am Ende der Tage. Da wird er rufen, Werner, komm heraus und ich werde leben. Ich werde einen neuen Leib haben. Ich werde nie wieder sterben. Du wirst, wenn du an Jesus glaubst, am Ende der Tage heraufgeholt werden. Und du wirst nie wieder sterben. Und du wirst für immer mit Jesus sein, der die Auferstehung und das Leben ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich möchte dich fragen, glaubst du dies? Vertraust du auf Jesus, dass er sowohl im Leben und Sterben dein einziger Trost und deine einzige Hoffnung ist? Und dass du mit ihm leben wirst für immer? Mögen wir alle, wie Billy Graham es folgendermaßen ausdrücken können. Eines Tages werdet ihr hören, dass Billy Graham gestorben ist. Glaubt es nicht. Glaubt es nicht. An diesem Tag werde ich lebendiger sein, als ich es jemals gewesen bin. Wenn der Tod anklopft und Hoffnung auflebt. Bei Jesus ist Hoffnung. Jesus ertröstet, dadurch, dass er sich in deiner Not dir offenbaren will. Such ihn, ringe mit ihm, frag nach ihm und erlebe, wie er sich dir mitteilt, auf eine Art und Weise, wie du es wahrscheinlich nie gedacht hast. Jesus tröstet dadurch, dass er mitweint, Mitgefühl hat, Mitleid hat mit dir. Und Jesus tröstet, indem er handelt, durch andere Menschen in deinem Leben und dir helfen will, durch dein Leid hindurchzukommen. Mögen wir es alle sagen können, Hoffnung ist es, was uns kennzeichnet als Christen, die über den Tod hinausgeht und die dieses Leben im Hier und Jetzt schon radikal verändert. Was brauche ich zu fürchten vor Menschen, vor Teufel, vor Welt, wenn ich Jesus habe, der doch alles überwunden hat und sich für mich gegeben hat? Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen und zu beten, einmal ganz kurz. Unser Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus für uns gegeben hast, dass du, Herr Jesus, gekommen bist in unsere Wirklichkeit, in unsere Welt, in unser Leid, in unsere Probleme und Schwierigkeiten hinein und dass du uns verstehst, dass du weißt, wie es einem jeden hier geht, dass du die Krisen und Nöte eines jeden kennst. Du siehst die Familie, wo jemand heimgegangen ist, wo die Mutter verstorben ist. Und ich bitte dich darum, dass du tröstest, dass du dich ihnen zeigst, dass du sie umgibst mit deiner Gnade und deinem Frieden. Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes, gib ihnen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Da bitte ich dich drum und danke dafür, dass wir damit rechnen dürfen, dass du, Jesus, so bist, dass du dich uns so heute auch gezeigt hast. Und lass das einen jeden erleben. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Ich lade euch noch einmal ein, aufzustehen, damit ich den Segen Gottes sprechen kann. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes, vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, in euch das bewirkend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.